Soziale Medien leben von Fotos und Videos, von schönen und am besten emotionalen Momentaufnahmen. Oder von Menschen, mit denen man seine Zeit verbringt. Und das sind nicht selten auch Kinder. Ein schöner Schnappschuss bei Instagram, Facebook oder im WhatsApp-Status. Auf dem Spielplatz, im Sandkasten, schlafend auf dem Arm. Frisch geboren im Krankenhaus. Ziemlich oft fehlt es an der nötigen Vorsicht. Denn welche Risiken ich eingehe, wenn ich Fotos meiner Kinder poste oder dass ich damit ihre Rechte verletze, das bleibt oft unbedacht. Sind die Bilder einmal draußen im Netz, haben Eltern keinen Einfluss mehr, was damit geschieht, wer sie sich ansieht, wer sie sich runterlädt und abspeichert. Auch wenn Kinder selbst aktiv in sozialen Netzwerken sind, müssen sie für diese Risiken sensibilisiert werden. Gleichzeitig sind soziale Netzwerke ein wichtiger Ort der Teilhabe für Kinder und Jugendliche. Und ein Ort, auf den sie ein Recht haben. Das ist in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Doch was Kinder und Jugendliche bei der Nutzung beachten sollten, das zu vermitteln, bleibt oft Aufgabe der Eltern. Wie das Netz für Kinder und Jugendliche ein sicherer Ort sein kann, von dem sie profitieren und was Eltern dafür beachten müssen, darüber habe ich mit Miriam Zeleke und Tuja Diebel gesprochen. Miriam Zeleke ist die hessische Landesbeauftragte für Beteiligung und Förderung von Kindern und Jugendlichen. Klingt kompliziert, bedeutet aber zusammengefasst, dass sie sich darum kümmert, dass Kinderrechte konkret umgesetzt werden, Kinder empowert werden und teilhaben können. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie Kinder und Jugendliche die Netzwerke selbst nutzen und was wir tun können, um sie dabei zu unterstützen. Tuja Diebel ist in erster Linie Unternehmerin, aber auch Podcasterin und Influencerin und hat vor einigen Jahren die Kampagne Dein Kind auch nicht ins Leben gerufen, die auf den leichtsinnigen Umgang mit Kinderfotos im Netz hinweist. Seitdem macht sie immer wieder darauf aufmerksam und macht sich dafür stark, dass Kinderbilder im Netz nichts zu suchen haben. Mit ihr habe ich über diesen Aspekt gesprochen. Mein Name ist Lea Schäbaum. Ich bin Journalistin, Social-Media-Redakteurin und Radioreporterin und Redakteurin. Und das hier ist Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir stellen uns in diesem Podcast die Frage, was machen soziale Medien mit uns und was machen wir eigentlich mit ihnen?
Man unterschätzt Kinder, ab welchem Alter die dieses Bewusstsein für das eigene Bild haben. Also bereits Kinder, die 2 oder 3 sind, wenn man denen Bilder von sich zeigt, dann gibt es Kinder, die sagen, das Bild mag ich nicht. Und es können Bilder sein, die wir als Eltern total süß oder harmlos oder was auch immer finden können. Aber man hat halt ein eigenes Bild von sich. Und wenn das Kind nicht mag, wenn es einen blöden Dino-Hut auf hat, dann muss man das halt auch respektieren und nicht ins Internet stellen.
Wie nutzt eigentlich das Umfeld von Kindern und Jugendlichen die digitalen Räume? Kriegen sie auch im unmittelbaren Umfeld vorgelebt, dass solche digitalen Räume zum Spielen, aber auch für Falschinformationen oder extremistische Kontexte genutzt werden?
Man sollte sich vor allem fragen, als Eltern, wenn ich das poste, auf Social Media vor allem natürlich, mache ich das für mein Kind? Also mache ich das, weil das jetzt so ganz große Vorteile hat für mein Kind, wenn ich da Bilder poste? Oder mache ich das vielleicht eigentlich für mich selbst, weil ich Likes haben will, Anerkennung dafür haben will, was ich für süße Kinder habe, was ich für eine tolle Familie habe?
Dafür sind natürlich auch soziale Medien wunderbar, um genau solche Netzwerkkompetenzen zu üben und sich zu verorten, auch unterschiedliche Identitäten auszuprobieren und aber auch Verantwortung zu übernehmen dafür, dass diese Räume, die ja erstmal nur leere Räume sind, positive Räume sein können.
Eltern teilen gerne Bilder ihres Nachwuchses und mal ehrlich, das eigene Kind ist halt auch das Süßeste. Und das will man doch zeigen. Am liebsten der ganzen Welt. Nicht nur in der Familien-WhatsApp-Gruppe, beim Schlafen, beim Baden, beim Spielen im Sandkasten. Aber will ich wirklich, dass sich jemand Fremdes Fotos von meinem Baby beim Baden anschaut? Im analogen Raum würde ich mich ja nicht in die Fußgängerzone stellen und so ein Bild lauter Fremden zeigen und es ihnen sogar mitgeben. Und vor allem, will mein Kind das, besonders später, wenn es mal älter ist? Tuja Diebel sagt ganz klar, nein.
Also mir war es selbst als Jugendliche immer wahnsinnig wichtig, wie ich im Internet so dargestellt werde. Ich habe angefangen mit SchülerVZ, MySpace, StudiVZ, das war so meine Social-Media-Nutzung. Und die Vorstellung, dass meine Eltern damals schon eine digitale Identität für mich hätten anlegen können, die war für mich so grausam, dass ich unbedingt eine Kampagne machen wollte, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Kinder, die weinend, nackt oder wie auch immer dargestellt werden, dass die irgendwann auch größer werden und das vielleicht ganz, ganz furchtbar finden, was ihre Eltern da so fabriziert haben. Man unterschätzt Kinder, ab welchem Alter die dieses Bewusstsein für das eigene Bild haben. Also bereits Kinder, die 2 oder 3 sind, wenn man denen Bilder von sich zeigt, dann gibt es Kinder, die sagen, das Bild mag ich nicht. Und es können Bilder sein, die wir als Eltern total süß oder harmlos oder was auch immer finden können. Aber man hat halt ein eigenes Bild von sich. Und wenn das Kind nicht mag, wenn es einen blöden Dino-Hut aufhat, dann muss man das halt auch respektieren und nicht ins Internet stellen.
Toya hat in der Kampagne Dein Kind auch nicht mit Bildern gearbeitet, von Erwachsenen, auch von sich selbst, in typischen Kinderposen. Stillend an der Brust, schlafend mit Sabber im Mundwinkel, nackt auf dem Töpfchen.
Das Stilmittel, das ich gewählt habe für meine Kampagne, war ja eine Provokation. Und ich glaube, dass durch Provokation einfach eine hohe Aufmerksamkeit erreicht wird. Deswegen habe ich das ja so gemacht. Wenn ich mich einfach dahin stelle mit einem erhobenen Zeigefinger und sage, hey, übrigens, wisst ihr, dass ihr die Privatsphäre eurer Kinder nicht schützt, weil, und dann rattert euch da die Paragraphen runter, das interessiert ja niemanden. Hätte nie jemand geteilt oder wäre in keinem Medium irgendwie besprochen worden. Aber durch diese Provokation und die Absurdität, die diese Kampagne einfach befeuert hat, wurde, glaube ich, vielen Erwachsenen zum ersten Mal klar, was wir da überhaupt machen. Ich will diese Menschen nicht in Schutz nehmen, die ihre Kinder da vor die Kamera zerren, weinend, aber ich glaube, dass unsere Generation, also gerade so eine Elterngeneration wie meine, erstmal lernen muss, wie man eigentlich mit Social Media umgeht, wenn man Kinder hat. Das ist eine Medienkompetenz, die erlernt werden muss. Meine Eltern konnten mir das nicht beibringen. So. Ich bin die erste Generation, wo das überhaupt so eine Rolle spielt. Und das muss man im Hinterkopf haben. Wir müssen alle erstmal lernen, wie funktioniert das Leben mit Social Media und Kindern.
Sie wirft damit unter anderem die Frage auf, wissen wir, wer sich die Bilder ansieht? Dass wir das nicht wissen und auch nicht wissen wollen, ist laut Toya nicht nur naiv, sondern fahrlässig und grenzüberschreitend, weil wir Rechte von Kindern ignorieren.
Das sind vor allem zwei Rechte. Das ist einmal das Recht am Bild. Jeder hat Recht am Bild. Das ist ein Persönlichkeitsrecht. Das gilt auch für Kinder. Der Unterschied ist nur der, dass Eltern für ihre Kinder, bis sie 6 Jahre alt sind, meine ich, entscheiden können, ob diese Bilder verwendet werden oder nicht. Wenn also ich einen Instagram-Account habe als erwachsene Person und ich möchte das Bild von meinem kleinen, süßen, 9-jährigen Fabian posten und der kleine, süße Fabian steht neben mir und sagt, Mama, was ist das für ein schreckliches Bild, dann darf ich das eigentlich nicht posten. Und das zweite Recht ist natürlich die Privatsphäre. Die Privatsphäre ist ein Grundrecht. Und dieses gilt es zu schützen. Und wir als Erwachsene haben die Pflicht laut Gesetz für unsere Kinder nicht nur zu sorgen und diese zu pflegen, sondern eben auch die Privatsphäre zu schützen. Und was ist die Privatsphäre? Das kann man sich als erwachsene Person ja einfach mal selber fragen. Ich fühle mich in meiner Privatsphäre gestört, wenn mich zum Beispiel jemand schlafend fotografiert oder wenn ich gerade weine oder wenn ich mich unbeobachtet fühle. Das ist auch Privatsphäre oder mein Schlafzimmer. So. Das kann jeder für sich selber definieren. Und das gilt aber auch für Kinder. Und diese Privatsphäre darf man nicht stören. Im Gegenteil, ich muss sie als Eltern schützen. Und das tun viele Eltern nicht, weil ich glaube, viele Eltern vergessen, dass dieses Kind kein Eigentum ist. Diese Kinder sind selbstständige Personen. Und diese muss ich mich nicht nur kümmern, sondern diese eben auch schützen. Und im Englischen, finde ich, ist es ein bisschen besser formuliert. Da sagt man in best interest of the child. Also ich muss für mein Kind entscheiden und nicht über mein Kind. Und das tun leider viele Eltern, wenn es um Social Media geht.
Kinder haben, unabhängig vom Alter, eigene Persönlichkeitsrechte und damit auch ein Recht am eigenen Bild. Das heißt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber entscheiden darf, ob ein Bild von ihm veröffentlicht wird oder nicht. Ab dem 14. Lebensjahr ist eine Einwilligung der Person notwendig, bevor ein Bild oder Video geteilt wird. Bei Kindern, die jünger als 14 Jahre alt sind, tragen die Erziehungsberechtigten allein die Verantwortung, ob das Bild veröffentlicht werden darf oder nicht. Aber nur den Eltern Vorwürfe machen, das will Toya Diebel nicht.
Ich glaube, die allerwenigsten Eltern handeln aus Boshaftigkeit, also mutwillig um ihren Kindern zu schaden. Das mag ich denen überhaupt nicht vorwerfen. Ich glaube, die meisten Eltern unterschätzen die Konsequenzen und finden das alles harmlos, weil es ihnen an Medienkompetenz fehlt. Und da sind wir einfach bei dem Punkt, dass wir die Generation sind, denen diese Medienkompetenz eben nicht ab der Schulzeit schon eingetrichtert worden ist. Gab es halt bei uns einfach nicht, diese ganzen Probleme. Und deswegen wissen wir es oft nicht besser. Und wir kennen den Spruch, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Und genau so ist es. Und wenn man, nur weil ich nicht medienkompetent bin und nicht genau weiß, was ich da mache, heißt es halt nicht, dass mein Kind im schlimmsten Fall keine Konsequenzen mit davon nehmen muss. Das muss man ganz klar unterscheiden. Also wie gesagt, jemand, der von allem nichts weiß und es nicht aus Naivität tut, natürlich kann ich dem nicht das Gleiche vorwerfen wie jemand, der selber ein Social-Media-Profi ist, damit Geld verdient und dann sein Kind mit monetarisiert.
Auch die Art der Bilder ist wichtig. Das Foto vom nackten Kind im Planschbecken muss anders bewertet werden als ein Foto vom gemeinsamen Herbstspaziergang. Doch auch da. Wir wissen nicht, wer diese Fotos zu sehen bekommt, wie sie weiterverarbeitet werden. Zurückholen können wir sie nicht. Das muss Eltern klar sein. Das gilt nicht nur für Bilder, die sie online stellen, sondern auch für die Nutzung der sozialen Netzwerke durch Kinder und Jugendliche selbst. Auch hier ist es Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu schützen. Doch ihnen alleine diese Aufgabe zu überlassen, findet Miriam Zelicke schwierig.
Ich finde, dass Eltern heute sehr viele Aufgaben und Verantwortung zugeschrieben werden, die sie in dem Umfang vor dem Hintergrund auch von häufig doppelter Erwerbsarbeit so gar nicht leisten können. Und wie sie sagen, sich selbst in den digitalen Räumen auch gar nicht in dem Format auskennen können sollten oder müssten. Ich glaube, dass es hier eine geteilte Verantwortung gibt zwischen dem, wie Familie sich gestaltet. Und da würde ich sagen, dass der Fokus von Eltern immer auf die Beziehungsgestaltung gelegt werden sollte und die Vermittlung des Gefühls, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, bei egal was dir passiert, such dir jemanden, den du vertraust. Das sind häufig gar nicht die Eltern, sondern die Peers. Such dir jemanden, dem du dich anvertrauen möchtest und erzähl deine Sorgen und Nöte. Und das geht natürlich nur dann, wenn es dafür ein Fundament gibt, gegenseitige Achtung und Wertschätzung und Anerkennung. Das andere ist natürlich, dass es Regulierung braucht, die auf EU- oder Bundesebene stattfinden müssen. Eine große Regulierung ist der Digital Service Act, der jetzt in Kraft tritt und der auch viele weitere Regulierungen mittlerer und großer Plattform nach sich ziehen wird. Und da wird es darum gehen, zu schauen, wie bekannt wird der Digital Service Act, beziehungsweise auch, wie sehr schaut man und drängt auf die Umsetzung der Maßnahmen, die deinem Digital Service Act hinterlegt sind. Dazu gehören umfassende Kinderschutzmaßnahmen, sowas wie Altersprüfungen, bevor man eine Plattform überhaupt betreten kann, und zwar in einer verbindlicheren Form, als sie aktuell gegeben ist, und noch vieles weiteres. Und ich glaube, das sind die Regulierungen, die wir brauchen, die häufig ein bisschen langsamer sind, oder nicht, die Formulierung ist sehr schwach, die häufig langsamer sind als die Realität, die aber trotzdem passieren müssen, wo Politik ein sehr wachsames Auge haben muss.
Ohne diese Regulierung kann es passieren, dass Jugendliche im Netz in falsche Gesellschaft geraten, gerade zur heutigen Zeit.
Der 17. Kinder- und Jugendbericht hat das ja im September wurde veröffentlicht, ganz schön herausgearbeitet, dass Kinder und Jugendliche zunehmend das Vertrauen in die Politik und in die Erwachsenen verlieren und das Gefühl haben, dass ihnen keine lebenswerte Welt überreicht oder überlassen wird. Und das stützt nochmal oder das befeuert solche Dynamiken von Kindern und Jugendlichen, sich ohnmächtig zu fühlen, sich einsam zu fühlen und dann unter Umständen auch eher einfachen Wahrheiten und einfachen Fakten sich zuzuwenden und Räume aufzusuchen, in denen ihnen sehr schnell ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Mitgestaltens ermöglicht wird. Und das sind nicht immer nur, ich sag mal, gesunde Räume, in der pädagogisch verantwortlich sie an der Hand aus der Einsamkeit geführt werden, sondern das sind natürlich die Auffangbecken von extremistischen Positionen, die genau solche Kinder und Jugendliche auch für sich suchen und eben dieses Vakuum, das es da gibt, versuchen zu füllen und solche jungen Menschen an sich zu binden mit ihren extremistischen Anliegen, Forderungen und Weltpositionen.
Doch was können wir tun, damit Kinder und Jugendliche sich nicht in diesen Räumen verlieren?
Auch das ist ein Thema für die reale Welt, denke ich. Es geht natürlich darum, dass Kinder und Jugendliche in ihrem unmittelbaren Umfeld erleben dürfen, dass die Erwachsenen zuversichtlich und verantwortlich in die Zukunft schauen und sich konstruktiv um die Weltgestaltung kümmern, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber auch Erwachsene da sind, die wissen, wie man eine gute Interaktion gestaltet, also wie ein gutes Gespräch geht, wie man gute Fragen stellt, wie man Kinder einbezieht in die Themen, die sie betreffen, und wie man ihnen ein Gefühl der Verbundenheit vermittelt. Und das ist natürlich alles, was man unter Care und Sorgearbeit fassen kann, aber auch alles, was in den Bereich der Beziehungsgestaltung geht. Etwas miteinander unternehmen, das regelmäßige gemeinsame Abendessen oder was auch immer im Bereich der Familiengestaltung und des Alltags liegt, um eben solche Verbundenheiten zu erzeugen.
Toja Diebel hat in unserem Gespräch gesagt, für sie ist das Internet ein Ort, der von Erwachsenen für Erwachsene gemacht wurde. Dass die Plattformen deshalb zuverlässiger kontrollieren müssen, wie alt Nutzerinnen und Nutzer sind, die sich anmelden, um selbst aktiv zu sein, darüber haben wir schon in der Folge zum Thema Datenschutz gesprochen. Doch was ist, wenn nicht die Kinder selbst entscheiden, sondern ihre Eltern?
Solange es keine klaren Grenzen gibt oder gute Mechanismen gibt, seitens vor allem der Plattform, um Kinder zu schützen, sollte man sich halt einfach fragen, warum will ich mein Kind dort unbedingt stattfinden lassen? Und man sollte sich vor allem fragen, als Eltern, wenn ich das poste, auf Social Media vor allem natürlich, mache ich das für mein Kind? Also mache ich das, weil das jetzt so ganz große Vorteile hat für mein Kind, wenn ich da Bilder poste? Oder mache ich das vielleicht eigentlich für mich selbst, weil ich Likes haben will, Anerkennung dafür haben will, was ich für süße Kinder habe, was ich für eine tolle Familie habe? Und wenn man dann trotzdem noch überzeugt ist, auch wenn ich das gerade alles gesagt habe, warum auch immer man seine Kinder unbedingt da stattfinden lassen will, dann sollte man zumindest prüfen, inwiefern die Privatsphäre geschützt ist. Also weinende, schlafende, vollgekotzte Kinder, die haben da einfach nichts verloren. Und weil ich immer auf diese Privatsphäre zurückkomme, es ist halt einfach ein Grundrecht und das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder, für alle Menschen. Und ich muss da als Eltern, als Erziehungsberechtigte diese Privatsphäre meiner Kinder schützen, vor allem, wenn sie es selber noch nicht können.
Immer wieder werden auch Stimmen laut, die sagen, Kinder haben in sozialen Netzwerken selbst gar nichts verloren. Auch nicht, wenn sie es wollen, wenn sie freiwillig Bilder von sich posten, teilen, wo sie wann mit wem sind. Unter anderem, weil sie die Folgen ihres Handelns vielleicht nicht genau im Blick haben. Ihnen den Zugang zu den Netzwerken aber zu verwehren, ist für Miriam Zillicke keine Lösung und übrigens auch gar nicht zulässig.
Also je nach Lebenssituation des Kindes haben die digitalen Räume natürlich auch unterschiedlichen Stellenwert und Nutzen aufgrund der Frage der Motivation, solche Räume auch zu nutzen. Also nehmen wir mal an, es gibt ein Kind mit einer Behinderung, dem Teilhabemöglichkeiten vielfältig sowieso schon vorenthalten sind, was nicht richtig so ist. Kinder mit Behinderung haben vielfältige Rechte. Für solche Kinder können aber digitale Räume neben der Möglichkeit, sich auch mit anderen Betroffenen zu vernetzen, durchaus auch nochmal die Möglichkeit bieten, anderweitig teilzuhaben an auch demokratischer Teilhabe. Es gibt aber durchaus auch die Kinder, die in vielleicht, ich sag jetzt mal, interaktionsarmen Familien oder interaktionsarmen Kontexten leben, für die der digitale Raum auch nochmal andere Stellenwerte hat im Sinne von Einsamkeit überwinden oder unter Umständen auch eine Form der Zugehörigkeit erleben, die sie in der realen Welt nicht erleben können. Und dann geht es natürlich auch nochmal ganz klar um die Frage, wie nutzt eigentlich das Umfeld von Kindern und Jugendlichen die digitalen Räume? Nutzen die Räume, um zu kommunizieren, um den Alltag zu gestalten? Oder kriegen sie auch im unmittelbaren Umfeld vorgelebt, dass solche digitalen Räume zum Spielen, aber auch für, ich sag mal, Falschinformationen oder extremistische Kontexte genutzt werden. Also geht es auch sehr stark darum, was das erwachsene Umfeld den Kindern und Jugendlichen vorlebt.
Das gilt für die gesamte Social-Media-Nutzung. Auch dort sind Erwachsene, wie im analogen Raum, Vorbilder. Ihr Handeln wird von Kindern und Jugendlichen nachgeahmt. Doch soziale Netzwerke können Kindern und Jugendlichen auch bei der eigenen Identitätsfindung helfen. Sie unterstützen die Fähigkeit, Informationen zu sortieren, kritisch zu analysieren und eine eigene Haltung zu entwickeln. Sie können sich im digitalen Raum engagieren, indem sie sich an Initiativen, Petitionen oder Spendenaufrufen beteiligen, sie selbst initiieren und andere darauf aufmerksam machen. Doch sie müssen eben auch vor Gefahren geschützt werden. Aber trauen wir ihnen da vielleicht zu wenig zu? Denn im Zweifelsfall kennen sie die Risiken und Gefahren besser als wir Erwachsenen.
Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein zentraler roter Faden bei den Gesprächen, die wir Erwachsenen immer über die digitalen Räume haben. Im Zweifelsfall gehen wir doch immer sehr verkopft an die Sache ran. Und wenn wir mit Kindern und Jugendlichen sprechen, dann stelle zumindest ich sehr häufig fest, dass das Gedanken sind, die sich schon 10-mal gemacht haben und auf die sich schon 11-mal Antworten gefunden haben. Mir hat neulich ein junger Mann, den ich gefragt habe, wie er eigentlich mit dem sich permanenten Selbstvergleichen in digitalen Räumen umgeht, ein Lied seines Lieblingskünstlers J. Cole gezeigt. Das Lied hat so den Ton von »Kein Leben ist besser als dein eigenes«. Und da dachte ich, verdammt, der ist schon viel schlauer als ich. Wenn ich mich noch frage, wie macht man das, hat er schon Antworten und sehr gesunde Antworten für sich gefunden. Ja und nein, wir brauchen junge Menschen als Expertinnen in eigener Sache, als Expertinnen ihrer Lebenswelten, die selbst wissen viel besser, in welchen Räumen sie sich aufhalten, welche Gefahren ihnen dort drohen, was sie gut finden, was sie weniger gut finden und auch was sie von uns Erwachsenen sich wünschen. Und gleichzeitig sind wir Erwachsenen diejenigen, die in Verantwortung sind. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen. Und Verantwortung heißt an der Stelle auch, Verantwortung über das Gespräch darüber zu übernehmen und nicht immer nur das große Gefahrenszenario aufzubauen, sondern nüchtern erstmal zu analysieren, was ist denn überhaupt los, was ist Sache und dann gemeinsam in die Suche nach Lösungen zu gehen.
In manchen Fällen müssen aber die Eltern entscheiden, vor allem bei kleinen Kindern. Das sollte eigentlich immer zum Wohl der Kinder geschehen. Doch was, wenn die Eltern selbst vielleicht nicht genau im Blick haben, was ihrem Kind schaden könnte? Stichwort Kinderarbeit zum Beispiel. Wem da jetzt Bilder von silberschürfenden Kindern in Minen in Bolivien in den Sinn kommen, weit gefehlt. Die Kinderarbeit ist näher, als wir denken. Und offensichtlicher. Wenn Eltern nämlich mit ihren Kindern etwas Social-Media-Kooperationen aufnehmen und dafür Geld von Unternehmen bekommen, weil sich das Tausende in sozialen Netzwerken anschauen. Und das, obwohl wir natürlich ein Arbeitsschutzgesetz haben, das Kinderarbeit verbietet, sagt Toya Diebel.
Nur gibt es anscheinend in der Politik einen Unterschied, ob Arbeit digital vollbracht wird oder eben auf dem Feld oder, weiß ich nicht, im Tante-Emma-Laden von der Oma. Das ist anscheinend ein Unterschied, ist es aber nicht. Und das ist eine Grauzone und die muss ganz dringend reguliert werden. Also es gibt ganz, ganz klare Regeln, wann Kinder und Jugendliche arbeiten dürfen. Es gibt Möglichkeiten, also man kennt es ja, Kinderschauspieler oder Models. Ich habe übrigens als, glaube 10- oder 12-Jährige auch gemodelt. Da gibt es ganz strenge Regularien. Also es ist eigentlich für Marken und Firmen super, super schwer, mit Kindern zusammenzuarbeiten, weil da muss jemand da sein vom Jugendamt, da muss ein Arzt involviert sein, der irgendwie das Kind checkt, da muss die Schule involviert sein, es müssen Pausen da sein, man kann mit dem Kind Jugendlichen kaum drehen, weil es darf ja kaum arbeiten, dann braucht es ewige Pausen. Also es ist wirklich sehr, sehr streng. Und wenn man sich jetzt überlegt, diese ganzen Influencer, die mit ihren Kindern Kooperationen machen oder Familienblogs, diese ganzen Videos, wo den ganzen Tag irgendwie der Tag dokumentiert wird, das ist auch Kinderarbeit und da gibt es keine Pausen, sondern die Eltern sind Arbeitgeber und Schutzbefohlene gleichzeitig. Also es gibt auch noch einen Interessenkonflikt. Die Eltern wollen Geld verdienen, sollen aber auch das Kind schützen. Es kann nicht funktionieren.
Auch das Deutsche Kinderhilfswerk kritisiert schon lange, dass das bestehende Kinderschutzgesetz auf die Arbeit von Kindern vor der Kamera nicht angewendet wird. Auch weil sich die Arbeitslast im heimischen Wohnzimmer schlecht überprüfen lässt, wenn die Eltern gleichzeitig Arbeitgeber sind, wie Toya sagt. Deshalb hat das Kinderhilfswerk zusammen mit Campact ein Gutachten in Auftrag gegeben, das im Dezember 2024 erschienen ist. Die Kernaussage, Kinderfotos im Netz kommerziell zu veröffentlichen, das kann Kindeswohlgefährdung sein. Der Gesetzgeber soll die kommerzielle Veröffentlichung von Kinderfotos und Videos im Internet deshalb bis zum vollendeten 7. Lebensjahr eines Kindes uneingeschränkt verbieten. Das Gutachten empfiehlt außerdem ein altersabgestuftes Schutzkonzept, weil die bestehenden Kinderschutzgesetze nicht ausreichen würden. Zudem sollten die Jugendämter sowie die Landesmedienanstalten in die Überwachung der Vorgaben eingebunden werden. In Frankreich wird die Arbeit von Kinderinfluencern seit mehreren Jahren als Kinderarbeit eingestuft. Das heißt, es gibt strenge behördliche Auflagen, wenn mit Kindern Werbung gemacht wird. Es gibt dort außerdem ein Recht auf Vergessenwerden. Und ein Teil der Honorare muss auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden, auf das die Jugendlichen erst mit 16 zugreifen können. Und auch die Eltern kommen vorher nicht an das Geld. Wichtig ist hier auch, es macht einen großen Unterschied, wie alt Kinder oder Jugendliche sind und wie gut sie für sich selbst einstehen können, um sich zu schützen. Das Alter ist nicht nur dann ein wichtiger Faktor, sondern laut Miriam Zillicke auch bei der generellen Nutzung sozialer Netzwerke.
Also da gibt es sehr viele, sehr wesentliche Unterschiede. Wenn es bei jüngeren Kindern ja auch noch ganz stark um die um den Erwerb umfassender Kompetenzen geht, die tatsächlich eher in der realen Welt stattfinden, dann ist der digitale Raum in der Welt der jungen Menschen schon viel mehr angekommen und wird dort auch stärker genutzt. Und zwar insbesondere die sozialen Medien und die entsprechende Netzwerkkompetenz, die daraus hervorgeht. Und ich glaube, bei den jüngeren Kindern sollten die digitalen Medien tatsächlich eher noch den Fokus auf den bildnerischen Aspekt, also auf die Bildung, gelegt werden, die mit digitalen Räumen verbunden sein kann. Wenn es bei den Älteren aber natürlich auch darum geht, sich zu vernetzen. Und Netzwerkkompetenzen ist eine Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts. Und dafür sind natürlich auch soziale Medien wunderbar, um genau solche Netzwerkkompetenzen zu üben und sich zu verorten, auch unterschiedliche Identitäten auszuprobieren und aber auch Verantwortung zu übernehmen dafür, dass diese Räume, die ja erstmal nur leere Räume sind, positive Räume sein können.
Dafür braucht es aufgeklärte Eltern, die mit ihren Kindern ins Gespräch kommen, aktiv nachfragen, was sie online konsumieren, wo sie sich im Digitalen bewegen. Aber, und das ist früher in der Folge schon deutlich geworden, die Verantwortung kann und darf nicht alleine bei den Eltern liegen. Aber eben auch nicht bei den Netzwerken. Die haben finanzielle Interessen, verdienen ihr Geld durch Nutzerinnen und Nutzer, vor allem durch die junge Zielgruppe. Doch auch die Netzwerke merken, dass sie handeln müssen, sagt Miriam Zillicke.
Wenn man überlegt, Facebook 2005, 2006, als das angefangen hat, war man noch lange entfernt davon, irgendwelche Regulierungen vornehmen zu wollen. Mittlerweile gibt es ganze Abteilungen, denen es mehr oder weniger gut gelingt, entsprechend einzugreifen und zu regulieren. Und so stellt sich natürlich auch immer die Frage, welches eigenes Interesse und welche Motivation solche Netzwerke darin sehen, diese Räume zu regulieren, neben den Vorgaben, die sie bekommen. Mittlerweile nehme ich aber auch durchaus wahr, dass immer mehr solche Netzwerke auch eigene Studien in Auftrag geben und eben feststellen, dass diese digitalen Räume durchaus auch nicht für das subjektive Wohlbefinden von Menschen und damit sozusagen die mentale Gesundheit dienlich sind und da zunehmend auch eingreifen. Instagram ist, glaube ich, ein aktuelles Beispiel, die ja jetzt diese Jugendkonten einführen, über die noch mehr Regulierungen möglich sind. Grundsätzlich, glaube ich, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass solche Netzwerke darüber funktionieren, dass sie ihr Geld damit verdienen, Daten zu verticken und möglichst viele Personen möglichst lange in ihren Bann zu ziehen und deshalb die Frage der Verantwortung niemals allein den Plattformen überlassen werden darf.
Und am Ende liegt es eben auch an den Kindern und Jugendlichen selbst, wie sie ihren digitalen Raum nutzen und gestalten. Das können wir ihnen ab einem gewissen Alter eben auch zutrauen, weil sie mit diesem digitalen Raum groß geworden sind, in ihn hineingewachsen sind, anders als wir. Und so, wie wir ihnen das überlassen, müssen wir ihnen auch die Chance geben, ihre eigene digitale Identität zu gestalten, sagt Toya Diebel.
Ich frage mich einfach immer nur, was ist, wenn mein Kind kommt mit 10 oder mit 11 oder mit 12, spätestens dann, wenn es selber Social Media nutzen will, sieht die eigene digitale Identität, die ich erstellt habe und frage dann, Mama, wie konntest du sowas ins Internet stellen? Alle sehen das. Meine Freunde, meine Klassenkameraden, alle kennen diese Bilder. Ich werde damit verarscht. Warum hast du dieses Bild, wo ich ein Bärchen auf der Windel habe, das kennen jetzt alle in meiner Klasse. Warum hast du das gepostet? Und das sind oft Bilder, Inhalte und vor allem Videos. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, was wir alles an Videos ins Internet knallen mittlerweile. Die sich teilweise in die Millionen Views vervielfältigen dank TikTok. Was das für Konsequenzen irgendwann für diese Kinder haben wird. Und ich wage es nicht, diese Gefahr einzugehen. Möchte ich nicht. Mein Kind soll selbst entscheiden können, wie die eigene digitale Identität mal aussehen soll.
Während ich mit Toya Diebel und Miriam Zillicke gesprochen habe, habe ich mich auch selbst ertappt. Bei dem Gedanken, dass wir Erwachsenen die Kinder aufklären müssen über soziale Netzwerke, welche Gefahren da lauern, was man auf keinen Fall machen darf. Dabei sind sie wahrscheinlich die größeren Experten. Aber, und auch das ist abhängig vom Alter, manche Konsequenzen, Mechanismen und Gefahren erkennen sie nicht. Dann ist es an uns, sie dafür zu sensibilisieren und immer wieder als Vertrauensperson an ihrer Seite zu stehen. Darüber hinaus muss die Politik aktiv werden, um Kinder zu schützen. Einmal vor den Gefahren, die es in sozialen Netzwerken gibt, auf der anderen Seite manchmal aber auch vor den eigenen Eltern. Auch wenn die es nicht böse meinen. Die eigenen Kinder ungefragt in sozialen Netzwerken stattfinden zu lassen, ist auf vielen Ebenen schwierig. Sie müssen selbst entscheiden dürfen, wie ihre digitale Identität aussieht und ob sie überhaupt eine haben. Nur wenn sie selbst darüber entscheiden, in welchem Umfang und auf welche Weise sie diese digitalen Räume nutzen, können sie sie auch selbst gestalten und zu möglichst positiven Orten machen, durch die sie profitieren. Das sollten wir unterstützen und ihnen auch entsprechend vorleben. Das war Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast außerdem gerne in Ihrem Podcast-Player.